Zeit und Raum. Es gibt nichts Grundlegenderes als Zeit und Raum. Zeit und Raum spannen unsere gesamte Welt auf. Komplett alles, was da ist, ist in der Zeit und im Raum. Es gibt überhaupt nichts Fundamentaleres, in den Wissenschaften auch nicht, als Zeit und Raum. Alle historische Wissenschaft ist Wissenschaft in der Zeit, klar. Das ist eine Zeitforschung. Nämlich die Erforschung der Zeit, die bereits vergangen ist. Es gibt Zukunftsforschung, es gibt natürlich Raumforschung. Das sind zum Beispiel alle Wissenschaften, die sich mit der Natur beschäftigen, um uns herum. Und wenn man sich dann mal überlegt, welche Bedeutung Zeit und Raum für die Wissenschaften eigentlich haben, kann man sich natürlich der allerwichtigsten Frage oder sagen wir mal einer der sehr wichtigen Fragen nicht entziehen. Wie hat das alles angefangen? Jetzt will ich Ihnen hier nicht die komplette Kosmologie erzählen, das will ich gar nicht machen, sondern machen wir es doch so, Sie schauen aus dem Fenster und sehen Welt. Diese Welt ist der Planet Erde, um den Planeten Erde herum ist das Universum und wenn Sie mal an den nächsten Abend denken oder an den gestrigen Abend, dann wissen Sie, der Nachthimmel ist aus bekannten Gründen dunkel und weil die Sonne eben untergegangen ist, also dieser Stern ist untergegangen, ist unterm Horizont verschwunden, kann unseren Himmel nicht mehr erleuchten, aber wir haben andere Sterne. Und was sieht man dann da oben? Ja, man sieht eben Sterne. Einige dieser Lichterchen sind zwar Planeten, aber das sind nur Scheiben. Was wir tatsächlich sehen da oben sind Sterne. Wieso sehen wir diese Sterne? Naja, ganz einfach, weil etwas zu uns gekommen ist, was für den Begriff von Raum und Zeit von allergrößter Bedeutung ist, nämlich Licht. Wieso können wir die Sterne sehen? Weil zwischen unserem Auge und den Sternen nichts ist, aber wirklich nichts im allerbesten Sinne, überhaupt nichts, das das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würden wir die Sterne ja nicht sehen. Ist doch klar. So weit, so gut. Das heißt, das Universum da draußen scheint unglaublich leer zu sein, sonst würden wir diese Sterne nämlich nicht sehen. Mit der Verlängerung unserer Augen, also mit den Fernrohren, können wir sogar Galaxien sehen, die Milliarden und Abermilliarden Licht Jahre von uns entfernt sind. Lichtjahre, da haben wir es nämlich schon. Licht braucht 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wir reden hier über eine Geschwindigkeit. Länge pro Zeit. Also man könnte auch sagen, naja, das ist also quasi ein Teil des Raumes dividiert durch die Zeit. Das ist eine Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man über Anfänge spricht, spricht man automatisch über Veränderungen und damit spricht man über Geschwindigkeiten. Da ist nichts zu machen. Dieses Universum war sicherlich nicht schon immer so. Weil wenn es schon immer so leer gewesen wäre, dann würde es unseren Planeten gar nicht geben. Irgendwie muss diese Materie sich ja zu einem Planeten wie der Erde zum Beispiel zusammengeballt haben. Oder die Sterne müssen irgendwie entstanden sein. Ja, das heißt nur ein Blick in den Nachthimmel und Sie geraten sofort in den Strudel von Raum und Zeit. In den kosmischen Raumzeitstrudel. Und genau da, am Anfang dieses kosmischen Raumzeitstrudels, da würde ich Sie jetzt gerne hinführen. Denn der Anfang von Raum und Zeit ist zugleich der Anfang des gesamten Universums gewesen. Das zumindest ist die These der heutigen theoretischen Physik, der Kosmologie, der Wissenschaft vom ganzen Kosmos. Dass nämlich Zeit und Raum am Anfang entstanden sind, wobei es natürlich blöd ist, wenn die Zeit noch nicht da war, wie kann man denn da von einem Anfang sprechen? Was war denn vor dem Anfang? Jesus Maria, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber man kommt zwangsläufig in riesige sprachliche Probleme, wenn man über den Anfang von Raum und Zeit spricht, wenn die Zeit noch nicht da war. Weil Anfänge sind immer zeitliche Grenzen. Vorher war etwas noch nicht und dann fing es an und dann war es. Der Raum, der ist irgendwie schon immer irgendwie, der kann ja schon da gewesen sein, aber dass es dann angefangen hat, dazu braucht es dann Zeit. Also schlussendlich liegt man hier bei einem riesigen philosophischen Problem, das auch nicht gelöst worden ist. Das geht ebenfalls auf den guten Aristoteles zurück, dass nämlich alles, was im Universum passiert, irgendwie einen Grund haben muss. Und für Aristoteles war klar, naja, also wenn Dinge in Bewegung sind, dann gibt es einen Beweger, also etwas, was die Bewegung gewissermaßen stimuliert hat. Also schon wieder ein zeitlicher Vorgang. Und dann kann man sich natürlich fragen, hat der Beweger der Bewegung ebenfalls einen Beweger hinter sich, der ihn bewegt hat und so weiter. Man kommt in den logischen Dschungel des infiniten Regress, kann ich jetzt mal sagen. Ist ein bisschen früh noch für diese Zeit, ich weiß. Aber man kann das ja mal so sagen, das ist ein unendlicher Ablauf. Man kann ihn gar nicht bremsen. Man kann nämlich immer weiter und weiter fragen. Wenn ich Ihnen sage, das Universum hat vor 13,7 Milliarden Jahren jetzt genau um diese Uhrzeit angefangen, also heute auf den Tag genau, wenn Sie sagen, Und was war davor? Klar, unsere Sprache ist in der Lage, jede unserer Aussagen zu verneinen. Und da liegt der Hund begraben. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen. Denn am Anfang von Raum und Zeit liegt auch der Anfang der Ursache-Wirkungsbeziehungen. Und das ist genau das, was uns in den Wissenschaften besonders interessiert. Nämlich, wenn wir eine Wirkung sehen, herauszufinden, was ist die Ursache dafür? Und für Aristoteles war klar, es muss eine Ursache geben, die selber keine Ursache mehr hatte. Also einen unbewegten Erstbeweger, eine Erstursache, die, ja, woher kommt die denn? Genau da liegt der Hund begraben. Das heißt, wenn ein Hund da läge, dann hätte der natürlich eine Ursache gehabt. Es liegt eben gar nichts begraben. Wir wissen es nicht. Das ist die Grenze unserer kausalen Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Das heißt, in jedem Anfang liegt nicht nur ein Zauber, sondern es liegt auch ein Geheimnis darin. Raum und Zeit, so sagen die Theorien, sind am Anfang im Universum entstanden. Wie kommen die denn da drauf? Gut, gehen wir nochmal zurück zum Blick in den Nachthimmel. Was sehen wir da draußen? Das Universum ist wahnsinnig leer. Nun, vor einigen Jahrzehnten hat ein Astronom herausgefunden, dass wenn er die Daten so deutet, dass er dann zu dem Bild käme, dass das Universum expandiere. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass das Bild richtig ist, aber ich liebe den Konjunktiv so sehr. Also er kam zu dem Ergebnis, wenn die Daten so zu deuten wären, dann würde das, Deutsch ist eine würdelose Sprache, dann expandierte das Universum. Wenn das Universum expandiere, dann war es gestern kleiner. Es gab also weniger Raum. Mit anderen Worten, der Raum expandiert, der Raum breitet sich aus. Das Universum schwimmt nur so mit. Und dann kann man tatsächlich zurückgehen und kann sagen, naja, dann war es vorgestern noch kleiner, dann war es immer noch kleiner. Und dann kann man an den Anfang des Universums gehen und kann sich fragen, was ist das kleinste Kausale, das es überhaupt geben kann? Also was ist das kleinste, die kleinste Ursache-Wirkungsbeziehung, die es im Universum überhaupt geben kann? Naja, für uns Otto-Normalverbraucher würde ich sagen, das Kleinste, wo wir noch einigermaßen hingucken können, das ist so ein Millimeter oder ein Zehntel Millimeter und danach brauchen wir schon Instrumente. Die kleinsten Geschwindigkeiten, die wir gerade noch verfolgen können, die sind vielleicht im Bereich von wenigen Millimetern pro Sekunde, aber es muss sich dann doch noch irgendwas bewegen. Die allerkleinsten Zeiten sind also im Bereich vielleicht von einer Millisekunde, wo wir noch zugreifen können, aber dann ist es auch vorbei. Nur die Wissenschaften greifen viel, viel tiefer. Mit ihren Messinstrumenten sind sie in der Lage, viel kleinere Räume zu durchforschen, viel kleinere und damit kürzere Zeiten zu erforschen. Heutzutage ist man in der Lage, wie sage ich Ihnen das jetzt, eine Physik zu untersuchen im Bereich, ich sage jetzt mal den Fachausdruck, ich erkläre es Ihnen gleich, im Bereich von Attosekunden, ja. Attosekunden. Das ist eine Milliardstel Sekunde. Ja. Das ist also so gut wie nichts. Wenn man das aber dann mal mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert und sich anschaut, welche Größen schaut man sich denn dann da an, welche Dinge sind denn das da, dann ist man in einem Atom drin, mittendrin. Man kann quasi den Aufgang eines Elektrons beobachten und wie es dann da so um den Atomkern herum eiert, schwebt, wellt und dann wieder untergeht. Tatsächlich, mit dieser Art von Physik macht man eine Art, ja nicht nur eine Art, das ist Kurzzeitphysik, kürzer geht es momentan gar nicht. Attosekunden ist die kürzeste Zeit, die wir experimentell schaffen können. Aber ich sage Ihnen was, im Vergleich zum Anfang am Universum ist das noch gar nichts. Denn das Kleinste, was kausal möglich ist, die kleinste Zeitskala, die kausal möglich ist, wo man prinzipiell keinen Unterschied mehr finden kann zwischen Ursache und Wirkung, diese allerkleinste Zeitskala, also wirklich, wo es nicht mehr kleiner geht, die ist, ich sage jetzt auch einfach mal die Zahl, ist 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Jetzt müssen Sie wissen, eine Attosekunde sind 10 hoch minus 18 Sekunden. Also zwischen 18 und 44 können Sie ja mal selber ausrechnen, was für Größenordnungen da liegen. Das heißt, dass als die Zeit angefangen hat, da ist noch viel, viel weniger Zeit, ja, vergangen, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Und genau das Gleiche gilt für den Raum. Wir können heute die kleinsten Teilchen, naja, beobachten kann man nicht sagen. Man kann sie anhand von Indizien identifizieren. Die haben eine Ausdehnung, die schon ziemlich klein ist. Das können Sie übrigens auch feststellen, wenn Sie sich mal Ihren Finger angucken. Ja, gucken Sie doch mal auf Ihren Zeigefinger. Linke Hand, Zeigefinger. Gucken Sie mal auf die Fingerkuppe und jetzt stellen Sie sich mal vor, in einem Gramm von diesem Finger sind 1 Million Trillionen Atome. Das heißt, die müssen schon ziemlich klein sein. Ja? Aber ein Atom ist immer noch riesig im Vergleich zu den Bauteilchen, aus denen das Atom besteht. Das besteht ja aus dem Atomkern und in dem Atomkern gibt es ja wiederum Teilchen und die sind ja alle noch viel kleiner. Also da unten ist wahnsinnig viel Platz. Man könnte sagen, unten in der Welt der allerkleinsten Teilchen ist mindestens genauso viel Platz wie oben in dem Himmel, in dem Sie ab und zu mal reingucken. Da unten, da müsste dann irgendwann auch der Punkt erreicht sein, wo man nicht mehr unterscheiden kann zwischen links und rechts oder zwischen oben und unten. Und genau das kann man. Man kann das ausrechnen. Man kann also den Anfang des Universums ausrechnen mit Hilfe der Forderung, ich will noch wissen, wo ist der Unterschied zwischen Ursache und Wirkung. Und zwar geht das für die Zeit, das habe ich schon gesagt, und es geht auch für den Raum. 10 hoch minus 35 Meter. Das sind 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Ein Proton steckt in einem Atomkern drin und ein Atomkern ist wahnsinnig klein im Vergleich zu einem Atom. Also da unten, da ist tatsächlich der Anfang von Raum und Zeit. Man könnte eigentlich sogar sagen, man muss gar nicht an den Anfang des Universums gehen. Ich schaue mir die ganze Zeit hier meinen Zeigefinger an übrigens. Man muss nur an die Struktur der Materie herangehen. Dann kommt man nämlich genauso an die Anfänge von Raum und Zeit. Und warum? Ja, wegen der Geschwindigkeit. Ja, es geht nur um die Geschwindigkeit. Denn wenn man da unten bei den ganz, ganz kleinen Zeiten und ganz, ganz kleinen Räumen ist, dann ist man bei den ganz, 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 ganz großen Energien. Tatsächlich. Wie das kommt? Das hängt damit zusammen, weil Energie umgekehrt proportional zu einer Länge ist. Nämlich zur Wellenlänge. Das heißt, wenn die Skalen immer kleiner werden, die räumlichen Längen immer kleiner werden, dann muss ich immer höhere Energien aufwenden, um überhaupt da noch hingucken zu können. Möchte ich ein Ding von dieser kleinen Ausdehnung eines Atomkerns irgendwie wissenschaftlich untersuchen, brauche ich dafür Licht und sehe ich nichts. Aber ich kann kein Licht verwenden, womit meine Augen noch was anfangen können, denn die Energie dieses Lichts ist aufgrund der enorm kleinen Längen des Objektes, das ich untersuchen will, ist diese Energie so wahnsinnig hoch, dass ich gar nicht mehr im sichtbaren Bereich bin und auch nicht im ultravioletten Bereich. Ultraviolettes Licht hat ja eine geringere Wellenlänge als sichtbares Licht. Ich bin auch nicht im Röntgenbereich, das hat ja noch eine kleinere Wellenlänge, sondern ich bin im Bereich der Gammastrahlung. Also wenn ich den Anfängen von Raum und Zeit auf die Spur kommen will, dann komme ich auf einmal in Bereiche, in denen die Energien wahnsinnig hoch sind. Und jetzt kann man folgenden gedanklichen Vorgang, machen wir so ein gemeinschaftliches Gedankenexperiment. Energie hat ja auch was mit Wärme zu tun. Ne? Wärme, also Temperatur. Das hieße, wenn ich jetzt der Materie meines Zeigefingers zum Beispiel immer näher und näher und näher kommen wollte, müsste ich immer höher und höher energetische Strahlung aufwenden, um das immer besser und besser räumlich und auch zeitlich auflösen zu können. Denn Sie können sich natürlich vorstellen, was da unten in so einem Atom los ist. Ja, jetzt nicht der Teufel, nein, das meine ich nicht, sondern es ist einfach wahnsinnig viel Bewegung, denn es ist ja sehr wenig Raum und dass sich dort alles mit sehr hoher Geschwindigkeit vollzieht, ist eine sehr große Bewegung da. Und dann habe ich schon die hohen Energien. Wenn ich also das Kleine, Allerkleinste oder sehr Kleine anschauen will, brauche ich hohe Energien. Ich komme also ganz automatisch beim Blick in die Materie an den Anfang des Universums. Und das alles in unseren Zeigefingern. Das alles in uns, um uns herum. Praktisch ist alles, was wir sehen können, um uns herum geronnene Energie. Und damit ist ein Ding, auch sowas wie geronnene Zeit und geronnener Raum. Denn dass es ein Ding gibt, also eine materielle Struktur, hat was damit zu tun, dass das, was da innen drin miteinander verbunden ist, die Atome verbinden sich ja zu Molekülen oder hier zum Beispiel bei dem Glas, zu dem Kristall und so weiter, das alles funktioniert ja nur, weil obschon sich auf der allerelementarsten Ebene der Bausteine der Materie sich ständig alles bewegt und tatsächlich in Bewegung ist, sich ab einer bestimmten Verbindung Dinge herauskristallisieren. Sie erstarren förmlich und sie erstarren in Raum und Zeit und sie bleiben für eine Weile. Bis dann zum Beispiel so ein Glas wieder kaputt geht, bis ein Lebewesen stirbt, bis ein Stern stirbt und wer weiß, wie sich das Universum entwickelt. Also die Frage nach dem Anfang von Raum und Zeit führt einem schon in der allereinfachsten Variante auf Probleme, die man ohne diese Frage gar nicht hätte. Aber man sollte sich Zeit nehmen dafür.